Schröder trifft. Präsentiert von Happel, Polig und Partner.
Herzlich willkommen im Hause Happel, Polig und Partner. Mein Name ist Oliver Vogt. Happel, Polig und Partner ist seit nunmehr 27 Jahren ein unabhängiger Vermögensverwalter. Und in dieser Zeit sind wir fest verwurzelt mit Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet. Wir haben in dieser Zeit sehr inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt, die in ihrer Materie sehr viel zu sagen haben. Das Unternehmensleitbild von Happel, Polig und Partner ist Verantwortung geht vor. Und unser heutiger Gesprächspartner und auch die zukünftigen Gesprächspartner haben sehr viel Verantwortung übernommen. Für ihren Erfolg und auch für ihr Lebenswerk. Wir möchten eine Plattform für Meinungsbildner schaffen und freuen uns sehr, dass wir für die richtigen Fragen Herrn Stefan Schröder, ehemals Chefredakteur des Wiesbadener Kuriers, gewonnen zu haben.
Vielen Dank, Herr Vogt. Bevor wir uns dem Gesprächspartner zuwenden, hätte ich gerne noch mal von Ihnen gewusst, was genau Happel, Polig und Partner macht und was sich seit der Gründung, immerhin ja 27 Jahre her, alles passiert ist.
Happel, Polig und Partner ist 1996 mit 3 Mitarbeitern gestartet. Wir sind heute über 22 Mitarbeiter. Das hat insbesondere mit 2 Themen zu tun. Zum einen mit der Regulatorik, das verlangt sehr viel Manpower. Mhm. Zum anderen ist eben auch der Bereich der Kundenberatung deutlich anspruchsvoller geworden. Und genau in diesem Bereich suchen wir auch neues Personal. Mhm. Und unser Ziel ist eben auch in Zukunft persönlich, individuell und professionell unseren Kunden zu begleiten und auch zu beraten.
Vielen Dank, Herr Vogt. Nun zu unserem Gast. Er war der jüngste Sommelier Deutschlands. Mit seinen Kochbüchern erzielt er Millionenauflagen. Er hat eine Weinzeitschrift gegründet namens Fein. Und dann hat er sich auch noch in ein Weingut eingekauft. Wer, wenn nicht dieser Mann, kann besser über Genuss reden als Ralf Frenzel. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die nette Einladung.
Wir fangen gleich mit der leichtesten Frage an, Herr Frenzel. Was macht eigentlich ein guter Wein aus?
Ein sehr guter Wein macht einfach einen sehr guten Geschmack aus. Also er muss toll riechen, einen tollen Duft im Fall. Der muss sie emotionalisieren, das ist natürlich eine persönliche Sache. Er muss am besten einen aromatischen, einen Mund voll Spaß machen und einen langen Abgang haben. Dann erkennen Sie einen sehr guten, großen Wein.
Uns Deutsche hat man ja lange nachgesagt, wir hätten keine Ahnung von Qualität im Essen und im Trinken. Wie weit sind wir da jetzt gekommen?
Wenn ich die letzten Zahlen sehe im Lebensmittelhandel, sehr erschreckend, weil wir fallen wieder zurück in eine alte Starre des Billigeinkaufens. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Aber seit 40 Jahren gibt es ein großes Bemühen, qualitativ in Deutschland sich zu entwickeln. Da gibt es tolle Entwicklungen, also ob das in Wein ist oder auch im Fleisch oder im Gemüse und auch im ganzen Lebensmittelbereich in der Spitze gibt es tolle Beispiele. Da gibt es tolle Sachen, die auch nachhaltig gut installiert sind, aber in der breiteren Bevölkerung der letzten Zeit erkennt man wieder so eine Rückbesinnung, auf, dass man eher da spart.
Das heißt, wir geben doch lieber Geld für Autos und für Wohnen aus.
Küchen.
Und bei dem Essen sind es, glaube ich, nur 10-15% so des Einkommens.
Ne? So exakt ist das. Und das ist ein Reflex, der sich sehr schade findet, weil man vergisst ja, dass man mit dem Essen auch etwas nicht nur also einen Sättigungsbetrag hat, sondern es geht um das gute Leben. Und wenn man gute Lebensmittel sind, ist man auch meistens auch besser gesünder.
Kommen wir nochmal zu dem Wein. Sie sagen, der muss blumig sein, der muss guten Geschmack haben.
Ja? Aromatisch, also er muss sie emotionalisieren, das geht.
So, emotionalisieren, dann lese ich so Sachen wie, schmeckt blumig, körperreich, erinnert an Stachelbeere, geröstete Apfelkerne, tropisches Moos, nasses Sandelholz. Ja, ich habe noch nie nasses Sandelholz aus einem Wein geschmeckt.
Sie? Ja, da tut man sich auch schwer. Das ist eine konstruierte Weinsprache, die nicht bei uns im Fein so zu finden ist. Weil man hat versucht, damals eine Weinsprache zu entwickeln. Und diese Aromen gibt es auch. Also das ist nicht so, dass es jetzt ungefähr ist. Also zum Beispiel nasses Leder, wo man sagt, da riecht das so. Oder gewisse Aromen, wo man sagt, die sind aus einer anderen Welt. Die gibt es. Und das ist auch so gegeben, weil die Vielfalt der Aromen ist ja dermaßen großartig. Und man spricht ja etwa so, dass man beim Wein etwa 4.000 verschiedene Aromen.
4.000?
Ja, beim Bier etwa 10.000. Also Aromen, verschiedene Aromenbilder entwickeln und schmecken kann. Das ist schon eine so hohe Komplexität dahinter.
Kann ich sowas lernen? aus einem Wein all diese Köstlichkeiten rauszuschmecken und zu beschreiben vor allem?
Ja, selbstverständlich. Also ich finde, es einfach, man muss es ein bisschen üben. Man muss sich selbst ein bisschen empathisch hinsetzen. Man muss auch mal ein bisschen nachdenken, fühlen und schmecken. Und ich glaube, das ist das meiste, was meistens die Menschen machen. Sie nehmen sich nicht die Zeit, also sich mal auf das Produkt Essen oder Wein einzulassen. Und wenn man mal so ein Glas Wein einschenkt, sich mal damit mal so eine 2, 3, 4 Sekunden mit beschäftigt, riecht und dann schmeckt und versucht, was erinnert mich dann? Und bitte sagen Sie jeden Blödsinn, den Sie glauben. Das ist vollkommen egal. Das ist Ihre persönliche Empfindung.
Und ein bisschen Blöffen ist doch auch dabei, oder?
Nee, überhaupt. Ja, wenn Sie das wollen, man kann. Da gibt es auch viele, die das ganz gut kennen. Aber es geht mir darum, dass wenn die Menschen ihre Aromatik erfassen, weil das Problem ist, sie können das oft in Bildern nicht transportieren. Ja. Und kann man ihnen natürlich mit Beispielen helfen. Und das ist schon eine tolle Sache, wenn man das persönlich erlebt. Und dann entwickelt man ja auch eine Form von einem eigenen Geschmack. Und wenn Sie sich zum Beispiel einen Wein mal merken, der Ihnen gut geschmeckt hat, sagen wir, fangen wir mal einfach an, wenn Sie jetzt einen Riesling trinken würden oder einen Silvaner oder einen Weißburgunder und Sie sagen, Mensch, die Traubensorte gefällt mir besser, dann trinken Sie doch mal aus dieser Traubensorte mehrere Weine. Und das ist dann Ihre Linie, wo Sie sagen, ach, was schmeckt mir da gut und so weiter. Und das erfassen Sie sich. Und das gibt Ihnen dann natürlich erstmal etwas Wichtiges beim Weintrinken, auch ein eigenes Selbstbewusstsein.
Ich weiß, Sie sind im Hunsrück zur Welt gekommen und aufgewachsen. Das ist ja jetzt keine Gegend, die für Wein unbedingt weltberühmt ist. Eher würde ich mal sagen, dass man da ein Biertrinker ist. Wie kommt jetzt Ralf Frenzel dazu, solch ein Weinprofi zu werden? Sogar der erste Sommelier, damals in der Ente hier im Nassauer Hof.
Das ist eine verrückte Geschichte, stimmt. Im Hunsrück hat man Bier getrunken, das war da auch tagtäglich gegeben. Ich bin dann in einem kleinen Gasthof aufgewachsen. Und
also die Eltern hatten einen Gasthof?
Einen kleinen Gasthof, ja. Und es war ein Ganz mit 6, 7 Zimmern. Und wir hatten dann immer Touristengäste und wir sind am Dienstag, das war der Ruhetag, meine Eltern immer an die Nahe und an die Mosel, an den Rhein gefahren. Und da gab es einen ganz natürlichen Bezug zu diesem Thema. Dazu müssen Sie noch wissen, ich komme noch einer Generation, obwohl ich nicht so alt bin, das möchte ich Ihnen sagen, wo wir in der Schule im Herbst noch zum Herbsten geschickt worden sind. Wir waren Erntehelfer.
Und Sie haben die Trauben gelesen?
Wir sind dann wirklich mit den Schulklassen im Herbst, das war meistens dann im Oktober, November, weil die Ernten ja früher später waren, wo wir wirklich bei den Winzern waren und haben denen geholfen. Und dadurch kam natürlich eine leichte Spaßfaktor. Okay, die Kälte wollen Sie nicht wissen, die Trauben machen, das ist alles auch harte Arbeit und wenn Sie nach Hause machen, bitter kalt. Aber es hat eine gewisse Art von Sinnlichkeit gehabt und das hat mich stimuliert in der Form, sich damit zu beschäftigen. Und da ich sehr stark in Bilder denke, bin ich dann sofort darauf gesprungen und wie ich mit meiner Lehre mit 15 Jahren begonnen habe, habe ich mich sofort auf diesem Thema Wein so reingearbeitet und habe gemerkt, dass ich da ein Talent habe.
Was ist am Wein sinnlich?
Alles. Also das ganze Thema ist ein ganz toll. Fassen Sie schon mal eine Flasche Wein an. Wie schön das ist. Die Etiketten, die Form, das ganze Drumherum. Und wenn Sie das aufmachen, dieses Geräusch des Korkens,
Plopp,
das Einschenken in die Gläser. Und vor allem, wenn der Wein gut ist, wenn Sie das, und vor allem, ich bin ja kein Trinker, der sich alleine Wein trinkt, sondern immer in Gesellschaft. Es hat unglaublich was Verbindendes. Und wenn Sie gute Weine trinken, ist das ein Spaß, mit Menschen etwas zu teilen. Und ich glaube, das ist das große Glück am Wein.
Mal ein ganz anderes Thema. Glauben Sie, dass man Wein als Geldanlage verwenden kann?
Ja, selbstverständlich. Es ist eine,
also ich kaufe heute welchen und der ist in 10 Jahren das 10-fache wert? Oder wie funktioniert das?
Das kann passieren und das ist auch schon immer passiert. Und es gibt ja dann 2 Effekte bei dem Wein. Erstens, wenn Sie in Wein investieren, investieren Sie erstmal in guten Geschmack und Wein und Wertigkeit.
Ja.
Wenn Wein in der Wertigkeit in Geld steigt, ist es ein super Effekt. Sollte mal der Wein, wenn er der Wert erreicht hat, vielleicht schwierig zu verkaufen ist und Sie kriegen die Werte nicht, können Sie den immer noch trinken.
Können sich immer noch betrinken aus Frust?
Nein, nicht betrinken aus Frust, weil Sie dürfen eins vergessen, einen Wein, großen Wein, den Sie getrunken haben, den kann Ihnen keiner mehr stehlen.
Den also, haben Sie schon mal quitt.
Man ist aber nur da immer ein bisschen schwierig, weil Wein als Weinanlage immer so ein bisschen suspekt aufgesetzt, weil man natürlich immer den Fehler macht, dass man auf die sogenannten Big Shorts geht und die sind natürlich im Preis nicht sehr hoch und teuer und die sind schon sehr schwierig zu kriegen, weil wenn man dann diese Weine denkt, vor allem Bordeaux, Petrus, Mouton, Lafitte, die kosten schon ihren Bereich.
Dann kostet der Name allein doch Geld, oder?
Der Name, der hat sich entwickelt, aber zur Zeit, wo ich angefangen habe, also stellen Sie sich mal vor, Mitte der 80er, da habe ich Mouton und Petrus, also Mouton für 25 D-Mark gekauft und Lafitte für 25 D-Mark.
Haben Sie die noch?
Ja, was noch übrig ist. Ich bin ja leider im Gegensatz zu anderen nicht in der Werterhaltung, sondern ich bin jemand, der gerne diese Werte teilt und
also
trinkt.
Sie sind unglaublich wertvoll dadurch, weil Sie schon so viel teuren Wein getrunken haben.
Das, was ich getrunken habe, werde ich wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben bedienen können.
Sehr schön. Man sagt ja, der deutsche Wein werde unter Wert verkauft.
Ja.
Da meine ich jetzt Euro. Ist das so?
Ja, wir sind im Preis-Leistung 30% günstiger als der Rest Europas.
Obwohl die Qualität gleichwertig ist.
Die Qualität ist gleichwertig geworden und in der Spitze sind wir sogar auf Augenhöhe und teilweise besser. Also ich behaupte mit Selbstbewusstsein, sagen sogar, dass Deutschland den besten Weißwein der Welt macht, den Riesling, besonders von der Rhein und von der Mosel. Ja. Aber wir haben noch nicht das Selbstbewusstsein wie der internationale Wettbewerb, diese Preise anzunehmen. Also wenn Sie in Bordeaux sind, ich war gerade dort unten, da ist ein neues Chateau umgekrempelt worden, die kam aus der Ecke Sauternes, Süßweine gemacht, die machen jetzt trocken, dann starten die mit einem Selbstbewusstsein so im Einstiegsbereich um 35, 40 Euro für den Endverbraucher. Da würden wir hier ganz groß schauen, das sind eher bei uns die GGs, aber Sie müssen sich vorstellen, die machen dann auch schon gleich mal 30.000 Flaschen davon und in der Spitze gehen sie bis 100 Euro.
Was ein Risiko.
Nee, die verkaufen. Also das ist ganz verrückt. Das ist ja das, was ich sage. Also ich habe oft manchmal ein anderes Problem. Ich habe ja selbst vor einiger Zeit mich an drei Weingütern beteiligt und haben wir zum Beispiel auch einen sehr guten Rotwein. Wir haben sogar sehr guten Rotwein und wir sind da extrem gut. Aber wenn ich in dem internationalen Bereich unterwegs bin und ich sage, ich habe da etwas um 50 Euro, dann nehmen die uns gar nicht ernst. Obwohl die Qualität genauso wertvoll ist wie dieser 150, 200 Euro Wein. Das ist irgendwie so eine ganz komische psychologische Kiste und da müssen wir wahnsinnig noch dran arbeiten.
Nun heißt es, die Deutschen gerade in der Corona-Zeit seien ja auch, was das Essen angeht, zumindest zu Hause bewusster geworden.
Das stimmt.
Kochten nachhaltiger, auch qualitätsbewusster.
Das stimmt. Das war die Zeit der Hoffnung für jemanden, der sich im Lebensmittelhandel wie ich mit diesen Themen beschäftigt, weil wir gemerkt haben, dass das, was Sie am Anfang mich gefragt haben, greift, dass wir Deutschen ein Bewusstsein haben für gute Lebensmittel.
Jetzt erklären Sie mir mal, warum in jeder Kantine, ob man die jetzt Casino oder Mensa nennt, dann eine Schlange gebildet wird, wenn Currywurst Pommes auf dem Zettel
steht. Weil es immer das Gleiche ist, man möchte das eine haben, aber am Schluss kommen wir auf dieselbe Reflexion. Diese Sache, die Sie gerade erzählen, ist eine sehr schöne Geschichte, die ich erlebt habe mit der Betriebskantine von Düsseldorf Henkel. Ein sehr großes Unternehmen, sehr erfolgreich und die haben
Klebstoff
und andere Dinge. Und die haben schon vor Jahren Betriebsrestaurants gehabt, die im Sternenniveau waren. Echt? Also irre. Also die haben da auch für die Kultur deutsches Essen sehr viel getan. Das wissen wenige. Aber in den Betriebskantinen hat man so Umfragen gestellt. Was will man haben? Man will Bio haben, man will vegetarisch haben.
Salat,
alles das. Ja. Und genau das, wenn wir dann natürlich diese Wochen mal beobachtet haben, weil ich auch die Untersuchung dazu gefunden habe, wenn dieser genannte Schnitzeltag war oder Currywursttag war, dermaßen das Peak nach oben, dass alles andere stehen gelassen hat. Das Interessante war, man will es sehen, man will es auch auf der Speisekarte sehen, man möchte es auch hören, dass es da ist, aber man isst anders. Mhm. Und da ist eine interessante Psychologie dahinter.
Und die Psychologie sagt, man isst, was man isst. Ne?
Genau.
Für welches Essen gehen Sie, für welches Gericht gehen Sie in die Knie?
Ja, für Heimatküche. Es gibt natürlich tolle deutsche Gerichte und wenn man die
Stichwort.
Wieder... Hunsrücker dicke Klöße.
Dicke Klöße.
Das ist ein ganz tolles Gericht, das ist mit Hackfleisch gefüllt und mit einer Klasse.
Oh, die kenne ich. Aber da muss man ja mit einer ganzen Familie um so ein Kloß sitzen.
Ja, vielleicht, aber man kann auch, wenn man vorher gut genug Sport hat, sowas mal essen. Aber es wird ja nicht mehr so oft gemacht und solche Dinge sind halt sehr selten geworden. Und wenn ich sage Heimatküche, dann ist das schon eine große Leidenschaft von mir, solche Dinge auch gerne mal zu versuchen, wieder so selbst zu kochen, damit man findet, was ist ja die Küche unserer Mütter.
Interessant ist ja, Sie kochen alle Gerichte, die den Kochbüchern vorkommen, bei sich im Verlagshaus vor, nach?
Absolut.
Zum Buch.
Um einfach einen Überblick zu haben. Also ich glaube, dass die Konsequenz bringt uns natürlich so dazu, einen Überblick erstmal in mehreren Richtungen zu haben. Erstens, was der Verbraucher will. Zweitens, wie die Köche ihre Kochleistung oder die Autoren haben. Und drittens, je nachdem, welche Trends da zu folgen sind. Und das vergleichen wir natürlich, wo wir die Produkte auch kaufen können und wie die Supermärkte sich aufstellen. Und da kann man sehr viel herausheben. Der zweite Punkt ist es für unsere alle Mitarbeiter, die dort in dem Verlags- und Agentursgeschäft ist, die Mittagsgerichte essen dürfen, aber auch müssen. Und damit gibt es auch eine gewisse Art von Geschmacksschulung, weil viele sich mit vielen Themen gar nicht beschäftigen. Und dann gibt es auch eine sehr schöne Diskussion darüber und es gibt eine Horizonterweiterung.
Und ein gutes Betriebsklima.
Sensationell dadurch.
Kochbuch geht immer, sagte mir eine Buchhändlerin. Stimmt das?
Zurzeit haben wir eine verhaltene Phase, was gerade das Kochbuch, also wir haben auch im gesamten Markt das Kochbuch im Buchbereich sehr starke Zurückhaltung. Also das ist aber psychologisch. Sie wissen, dass gerade ja,
Inflation?
Inflation, ich glaube nicht mal die Inflation. Ich glaube, dass die ganze Stimmung, die hier in Deutschland teilweise herrscht, natürlich Leute zurückhaltend macht. Und das macht mich sehr traurig, weil dadurch der Konsum nicht angereicht wird.
Herr Frenzel, Hand aufs Herz, Sie sind Weingutbesitzer. Können Sie sich soweit davon lösen, wenn ich Sie jetzt frage, was Ihr Lieblingswein ist oder was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuschauern als Wein empfehlen würden?
Ja, natürlich, wenn Sie, müsste ich natürlich an die Weine aus meinem Weingut denken. Klar, wir sind natürlich mit dem Geheimrat J oder mit den großen Gewächsen, 21 Grand Cru ist natürlich einer der starken Weingüter hier in dieser Republik oder im Kabinett oder unsere tollen Spätburgunder aus Assmannshausen. Aber es gibt einen Wein, den ich letztens entdeckt habe, für mich selbst wieder, weil ich in meinem Umfeld gefragt habe, was gibt es denn, was man so gut trinken kann, wo die Säure vielleicht anders eingearbeitet ist. Und da bin ich zu unserem Kellermeister gegangen, der sagt, Ralf, trink doch mal den Kater wieder. Und dann habe ich den Kater, der eine Rheingauer Erfindung ist. Also
den gibt es also in mehreren Weingütern?
Den gibt es in mehreren Weingütern. Und das ist eine tolle Sache, die ein trockener Wein ist und die Restsüße noch etwas sehr gut integriert ist und sehr zugänglich und großartiger Geschmack.
Und bekömmlich.
Sehr bekömmlich und toll zu trinken.
Wunderbar. Werde ich mir merken. Frag nach dem Kater.
Unbedingt.
Vielen Dank, Ralf Frenzel. Ja, wie es weitergeht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das werden Sie in der nächsten Folge erleben, denn diese Serie Schröder trifft bei Hubble, Polig und Partner geht natürlich weiter. Seien Sie gespannt.
Hubble, Polig und Partner. Ihr unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter seit 1996.